Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Guten Morgen und herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Susanne Fritz. Sie hören die Informationen aus Religion und Gesellschaft heute mit diesen Themen. Angst vor dem grünen Drachen, die Antiklimapolitik Donald Trumps spaltet die evangelikalen Christen in den USA. Konservative rechtfertigen sie mit der Religion, Liberale halten sie für gefährlich. Und Glaubensgeschichten zu 30 Jahre Mauerfall, wie Zeitzeugen die friedliche Revolution und den Mauerfall erlebten und welche Rolle die Religion dabei für sie spielte. Hören Sie heute im zweiten Teil unserer Beitragsreihe die Geschichte von Frank Richter, SPD-Abgeordneter im Sächsischen Landtag und früher katholischer Priester in der DDR. Seit gestern geht es durch die Nachrichten. Die USA haben ihre Kündigung für das Pariser Klimaabkommen bei den Vereinten Nationen eingereicht. Der amerikanische Präsident Donald Trump hält den Klimawandel für eine Lüge und lädt jedwede Klimaschutzpolitik ab. Damit stößt er nicht nur international auf Kritik, sondern spaltet auch die amerikanische Gesellschaft. Der Riss geht selbst durch die evangelikalen Gemeinden in den USA. Traditionell gibt es eine enge Verbindung zwischen den überwiegend konservativen evangelikalen Christen und den Republikanern. Doch einige Gemeinden sind dem Präsidenten gegenüber kritisch eingestellt. Sie halten seine Antiklimapolitik für gefährlich. Die Konservativen hingegen rechtfertigen diese Politik mit der Religion. Katja Ritterbusch berichtet aus den USA.
Radical environmentalism is striving to put America and the world under its destructive control.
Radikale Umweltschützer wollen Amerika und die Welt unter ihr zerstörerisches Joch zwingen, heißt es in einem Propagandavideo der fundamentalchristlichen Lobbygruppe Cornwall Alliance, die 2005 von konservativen evangelikalen Kirchenführern gegründet wurde.
This so-called green dragon is seducing your children in our classrooms and popular.
Mit biblischem Pathos warnt das Video vor dem sogenannten grünen Drachen, der Kinder verführe und gegen den man sich erheben müsse.
The time is now to stand and resist.
Das Video scheint zu bestätigen, was die Statistik über evangelikale Christen in den USA sagt. Mehr als 70% unterstützen Präsident Donald Trump, auch heute noch. Und mehr als ein Drittel aller evangelikalen Christen halten den Klimawandel für ein Gerücht, heißt es in einer Umfrage des Pew-Instituts. David Jordan sieht das mit Bedauern. Er ist leitender Pastor der First Baptist Church of Decatur, einer evangelikalen Kirchengemeinde in einem linksliberalen Stadtteil von Atlanta.
As far as climate change goes, unfortunately, those often in evangelical circles.
Was den Klimawandel betrifft, bestätigen leider viele evangelikale Kreise das Stereotyp, engstirnig, konservativ und wissenschaftsfeindlich zu sein. Dagegen ist unter unseren Gemeindemitgliedern die Sorge und das Bewusstsein groß, dass etwas Gefährliches mit unserem Klima geschieht.
Das Thema Klimaschutz spaltet die amerikanische Kirchenlandschaft, sagt Jennifer Ayers, Religionswissenschaftlerin an der Emory-Universität in Atlanta.
Auch Evangelikale bilden da keine Ausnahme. Auch sie suchen Antworten auf die drängenden Fragen des Klimawandels. Einige werden zu Vorreitern der Diskussion, andere führen theologische Argumente an, die jedes christliche Engagement für Klimaschutz im Keim ersticken.
Ayers betont, das Spektrum der evangelikalen Position zum Klimawandel ist vielfältig und breit gesteckt. An einem Ende sind die konservativen Evangelikalen, die der Wissenschaft feindselig gegenüberstehen, die den sogenannten Kreationismus statt Darwins Evolutionstheorie in den Schulbüchern verankert sehen wollen. Für diese Gruppe ist der Klimawandel, wenn sie dessen Existenz überhaupt anerkennen, ein Wegweiser in Richtung Endzeit. Und da gilt aktiv betriebener Klimaschutz als Störfaktor in Gottes größerem Plan. So argumentiert zum Beispiel in einer Predigt der Pastor der Northland Bible Baptist Church im US-Bundesstaat Minnesota.
Some people think that we can save the planet by cutting back on certain practices of our lives.
Einige Leute denken, dass wir den Planeten retten können, indem wir unseren Lebensstil ändern. Aber es wird nicht unsere Industrie sein, die uns zerstört. Es werden nicht unsere Autos sein oder unsere Waffen oder unsere CO2-Emissionen. Wer an Gott glaubt, macht sich keine Sorgen um die Erderwärmung. Denn die Zukunft dieses Planeten ist allein in Gottes Hand, nicht in eurer.
God is in charge of this planet. And the future of this planet is in the hands of God. It is not in your hands.
Am anderen, am progressiven Ende des evangelikalen Spektrums stehen Kirchenvertreter wie Baptistenpastor Jordan.
And as Christians, especially in the evangelical community,
als Christen und insbesondere als evangelikale Christen müssen wir endlich anerkennen, dass wir Menschen für den Klimawandel verantwortlich sind und dass wir als Verwalter von Gottes Schöpfung in der Pflicht stehen, etwas dagegen zu tun.
Jordan fängt bei seiner eigenen Kirche an. Das Gebäude ist alt und nicht energieeffizient gebaut. Derzeit sucht seine Gemeinde nach umweltfreundlichen Lösungen. Eine Option seien Solarpanels auf dem Dach, sagt Jordan. Aber die Finanzierung ist noch unklar. Beide Lager, die konservativen und die progressiven Evangelikalen, führen die Bibel als Kronzeugen für ihre jeweilige Argumentation an. Schließlich steht die Heilige Schrift im Zentrum des evangelikalen Glaubens. David Jordan.
You've got people who
Leute wie ich sagen, ich glaube an die Bibel. Aber ich glaube auch, dass wir die Bibel interpretieren müssen. Die Bibel ist eine Sammlung von Büchern, die unter unterschiedlichen historischen Bedingungen entstanden sind. Und wir müssen diese Bücher in ihrem Kontext verstehen und in ihrer Relevanz für die Gegenwart. Aber es gibt viele andere Evangelikale, die sagen, wir nehmen die Bibel ernst und wir nehmen die Bibel wörtlich.
So verhärtet sind die Fronten, dass viele aus dem konservativen Lager ihren progressiven Glaubensgeschwistern vorwerfen, keine echten Evangelikalen zu sein, Verräter an der reinen Lehre. David Jordan ficht das nicht an. Andere dagegen wollen nicht mehr evangelikal genannt werden. David Gushee zum Beispiel, Theologe, Buchautor und langjähriger Frontmann der progressiven Evangelikalen. Der Grund für die Spaltung der Glaubensgemeinschaft liege in der zunehmenden Überlappung von Politik und Religion in den USA, sagt Gushee via Skype. Eine Spaltung, die lange vor der Präsidentschaft von Donald Trump begann, die aber unter Trump verschärft wurde. Besonders eklatant sei das beim Thema Klimawandel.
Donald Trump has the uniquely malicious combination.
Trumps Weltbild ist eine bösartige Mischung aus Wissenschaftsignoranz und verrohtem Unternehmertum. Das Prinzip seiner Politik lautet, wir sind gegen alles, wofür die Linksliberalen stehen. Umweltschutz gilt als ein liberales Anliegen, deshalb ist Umweltschutz schlecht. Viele Evangelikale übernehmen diese Position, weil Trump sie im Schwitzkasten hat.
Der Riss quer durch das evangelikale Lager sei nicht immer so tief gewesen wie heute, sagt Religionswissenschaftlerin Ayers. Vor allem der Umgang mit der Klimafrage verlaufe in historischen Wellen.
Evangelicals developed statements on the environment in the 70s.
In den 1970er Jahren veröffentlichten evangelikale Kirchenführer mehrere Schriften zum Umweltschutz. Sie waren in tiefer Sorge über die Zerstörung des Planeten. Die theologischen Argumente basierten auf dem Studium der Bibeltexte, aber das führte damals zu einer reichen, interessanten und vielfältigen Debatte im Rahmen der evangelikalen Tradition.
So veröffentlichte die Southern Baptist Convention, die größte evangelikale Glaubensgemeinschaft in den USA, im Jahr 1970 eine Resolution, in der es hieß:
Die Menschen haben eine Krise geschaffen, indem sie die Luft verschmutzt, das Wasser vergiftet und die Erde verwüstet haben.
Progressive und konservative Evangelikale stritten in den 1980er und frühen 1990er Jahren Seite an Seite für den Klimaschutz. Die bekannteste Kampagne war die evangelikale Klimainitiative, deren Manifest David Gushee entwarf. Doch ab Mitte der 1990er Jahre rückten die konservativen Evangelikalen vom Thema Klimaschutz ab, wetterten gegen ein neues Heidentum, das Mutter Erde über Gott stelle. Ob demnächst wieder eine Trendwende zu erwarten ist, darüber sind sich die Experten uneins. Pastor David Jordan und Religionswissenschaftlerin Jennifer Ayers sind vorsichtig optimistisch. Meinen im konservativen Lager erste leise Anzeichen von Bewegung in der Klimafrage auszumachen. David Gushee, der enttäuschte Evangelikale, zeichnet dagegen ein eher düsteres Bild.
That's the sad story that I'm telling you today, but that's the way that I see it.
Das ist eine traurige Geschichte. Jegliche Art von Fortschritt ist im Moment lahmgelegt. Wenn die Folgen der Klimakrise noch dramatischer werden und wenn die Ära des politischen Chaos irgendwann vorüber ist, dann wird es vielleicht ernsthafte Versuche geben, sich dem Problem des Klimawandels zu stellen. Aber diese Aussicht scheint mir derzeit in weiter Ferne zu sein.
Die Antiklimapolitik Donald Trumps spaltet die Evangelikalen. Katja Ridderbusch berichtete aus den USA. Seit gestern wird in Berlin gefeiert. Insgesamt 7 Tage lang. An verschiedenen Orten in der Stadt gibt es Diskussionen, Konzerte, Lesungen, Theater- und Filmvorführungen, die an den Mauerfall vor 30 Jahren erinnern. Bei vielen Zeitzeugen werden sicher wieder ganz persönliche Erinnerungen wach an die friedliche Revolution in der DDR, an den Tag, als die Mauer fiel und an die Zeit der Wiedervereinigung. Wir stellen in dieser Woche in unserer Sendung Glaubensgeschichten von Zeitzeugen vor. Dabei lassen wir die Porträtierten ausführlich selber erzählen, was die Wende für sie und ihren Glauben bedeutete. Heute schildert Frank Richter, SPD-Abgeordneter im Sächsischen Landtag, früher katholischer Priester, seine persönliche Sicht auf diese Zeit. Angelika Schmidt-Bisalski hat mit ihm gesprochen.
Frank Richter, 1960 in Meißen geboren, studierte nach dem Abitur katholische Theologie und wurde 1987 zum Priester geweiht. Er arbeitet in den ersten Jahren in Dresden, dann auch in anderen Gemeinden, bis er 2006 sein Amt aufgibt, weil er heiraten will. Seitdem engagiert er sich politisch, ist seit 2019 Abgeordneter im Sächsischen Landtag für die SPD.
Mein Leben in der DDR war ein sehr ambivalentes, weil einerseits lehnte die Familie, in der ich groß geworden bin, die Kirchgemeinde, in der ich aufgewachsen bin, eine kleine katholische Gemeinde in Großenhain bei Meißen, sehr eindeutig das politische und staatliche System der DDR ab. Also es gab eigentlich bei uns zu Hause und auch kirchlicherseits überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass dieser atheistische, marxistische, leninistische Staat, der ja von sich behauptete, im Alleinbesitz einer wissenschaftlichen Weltanschauung zu sein, die dann atheistisch sein musste, dass wir den ablehnten. Darüber gab es gar keinen Zweifel. Andererseits erinnere ich eine glückliche Kindheit. Ich hatte eine wunderbare Großmutter, bin viele Jahre bei ihr auch aufgewachsen, weil meine Eltern sehr viel zu tun hatten. Erinnere mich daran, wie die mit mir gebetet hat. Das hat mich tief geprägt. Die hat mit mir immer abends diese 14 Englein aufgerufen aus Engelbert Humperdings, Hänsel und Gretel, die um das Bett herum standen. Und ich habe die da stehen sehen, wenn meine Großmutter mir von denen erzählte. Ich habe einen sehr intelligenten, klugen katholischen Pfarrer gehabt, der uns als Jungs erzogen hat, kirchlich sozialisiert hat, in einer großen Liberalität. Ein alter Herr, der aus dem Westen in den Osten gekommen war, der als junger Mann gegen die Nazis gekämpft hatte, deswegen mal für ein paar Monate im Konzentrationslager war und so weiter. Das heißt, ich habe den Staat abgelehnt und gleichermaßen in diesem Staat, in Familie, in Kirche, auch in Schule sehr viel Schönes erlebt. Übrigens auch im Blick auf humanistische Bildung. Unterhalb der Decke der Ideologie gab es in der DDR durchaus viele gute Lehrer, die geeignet waren, uns humanistisch zu erziehen. Das heißt, in dieser Ambivalenz bin ich aufgewachsen.
Frank Richter durfte Abitur machen, obwohl er die Jugendweihe verweigert hatte. Er erklärt das damit, dass seine ländlich geprägte Schule Oberschüler geradezu suchte, um ihre leeren Plätze zu füllen. Trotz exzellenter Noten durfte er aber nicht Lehrer werden. Als er nach 1990 seine Stasi-Akte einsah, wusste er warum. 2 Lehrer und auch 2 Mitschüler hatten als IM über ihn an die Stasi berichtet.
Glück im Unglück oder man kann aus allem auch was Gutes machen. Ich habe dann Theologie studiert, nachdem ich noch vorher 18 Monate meinen Dienst als Bausoldat, also ohne Waffe, ableisten musste und bin dann später Priester geworden. Ich bin 1987 hier in Dresden zum Priester geweiht und meine erste Kaplanstelle war sofort in Dresden und auch die zweite dann direkt in der Hofkirche hier in Dresden. Das heißt, ich kam im September 1989 direkt ins Zentrum der Stadt Dresden und damit auch in das Zentrum der politischen Auseinandersetzungen, die sich ja in Dresden wie in vielen anderen Städten der DDR auch abspielten.
Frank Richter ist Priester in einem der Zentren der Friedlichen Revolution. Als am 9. November 1989 die Mauer fällt und es im folgenden Jahr zur Wiedervereinigung kommt.
Mir ist wichtig, drei historische Ereignisse zu unterscheiden. Drei Ereignisse, die man nicht trennen kann, aber unterscheiden muss. Weil man ansonsten post factum politisch-ideologisch wird. Das erste, die friedliche Revolution in der DDR. Die stattfand, bevor die Mauer fiel. Und bevor es eigentlich denkbar war, dass die Mauer so schnell fallen würde. Das heißt, wir können doch jetzt nicht im Nachhinein so tun, als habe es eine Zwangsläufigkeit gegeben. Die hat es nicht gegeben. Zunächst haben die Menschen in der DDR, und da waren Christen sehr maßgeblich beteiligt, ja, die Machtfrage gestellt. Sie sind auf die Straße gegangen. Sie haben gesagt, wir wollen ein anderes, ein freies, ein demokratisches Land. Dann kam der 9. November, damit der Fall der Mauer. Der Begriff ist übrigens auch nicht sehr glücklich. Die ist nicht gefallen. Sie öffnete sich. Nicht nur die Mauer, sondern auch die innerdeutsche Grenze. Und auch damit war noch nicht zwangsläufig an Wiedervereinigung zu denken. Wiedervereinigung wurde nun plötzlich denkbar. Und der Weg ging dann auch in diese Richtung. Aber zunächst war es einfach ein Ereignis der Befreiung. Und dann schließlich nach einem Jahr kam es zur Wiedervereinigung Deutschlands, über die ich mich sehr gefreut habe. Gleichwohl muss man schon konstatieren, dass der Begriff wohl eher ein Blockierungsbegriff ist, weil er etwas andeutet, was nicht der Fall war. Wiedervereinigung insinuiert Augenhöhe. Es hat keine Augenhöhe gegeben, sondern es war letztlich dann schon ein Beitritt zum Geltungsbereich des Grundgesetzes. Das heißt, ein Staat gibt seine eigene Existenz auf und übergibt sich ganz und gar in die Hände eines anderen Staates, weil es die Mehrheit wollte. Jedenfalls in der DDR, aber gleichwohl. Wie sagt man so schön, manchmal will man etwas und wenn man es hat und sich das noch genauer anschauen kann, überlegt man schon mal, ob man es hätte wollen sollen. Aber das ist nun vorbei. Drei Ereignisse, die zusammenhängen und das Jahr 1989 bis zum Oktober 1990 gehört zu den großartigsten und glücklichsten Jahren der deutschen Geschichte.
Frank Richter ist dann noch lange, bis 2006, Priester. Hat die friedliche Revolution, die Wiedervereinigung, Einfluss auf seinen Glauben gehabt, ihn vielleicht sogar verändert?
Diese Ereignisse haben meinen Glauben in einer unglaublichen Weise bestärkt. Vieles von dem, was ich vorher so theoretisch im Kopf trug oder im Herzen hatte, hat sich dann einfach bewahrheitet. Vor allen Dingen dahingehend, dass ich erlebt habe, es kann gut werden, wenn man sich gewissenhaft, gut, ehrlich, friedfertig verhält. Es gibt offenbar Fügungen in der Geschichte, die so großartig sind, dass man sie sich vorher nicht ausdenken konnte. Also da ist immer noch ein anderer großer Mitspieler, mit dem wir rechnen sollten. Und der hat sich für mich persönlich in diesen Monaten offenbart, in einer Weise, wie ich es vorher eigentlich gar nicht ahnen konnte. Ich erinnere mich sehr gut daran, wie intensiv, wie ehrlich, wie extensiv übrigens auch 1989 gebetet wurde und wie sehr ich auch gebetet habe. Die Seligpreisungen der Bergpredigt waren sozusagen das tägliche gedankliche Brot, das wir alle miteinander aßen in diesen Monaten der friedlichen Revolution. Wenn in den Kirchen gebetet und meditiert wird, selig, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben, und die entsprechenden Taizé-Gesänge immer wieder gesungen und gesummt werden und dann draußen auf der Straße gerufen wird, keine Gewalt. Wie gesagt, dann besteht ein Zusammenhang. Vorsicht mit Kurzschlüssigkeiten, aber es liegt doch auf der Hand, dass damals die Ideen des Jesus von Nazareth politische Realität wurden. Und für mich war das geistlich durchdrungen und wirklich hat sich mein christlicher Glaube damals einfach nur verstärkt. Und ich könnte mir nicht mehr in den Spiegel schauen, wenn ich das vergessen würde. Das geht auf das Konto des dreifaltigen Gottes. Das hat der meiner festen Überzeugung nach mit uns gemeinsam bewirkt. Er ist der Herr der Geschichte, das glaube ich. Und insofern werde ich das bis zu meinem Lebensende nicht vergessen können.
2006, nach 19 Jahren als Priester in verschiedenen Gemeinden, gibt Frank Richter sein Priesteramt auf. Er will heiraten und nicht in Unehrlichkeit leben. Das bedeutet nicht nur Arbeitslosigkeit, sondern auch geistliche Heimatlosigkeit. Eine zumindest vorübergehende Heimat findet er in der altkatholischen Kirche, die sich ihm als geistliches Asylbewerberheim darstellt. Nach kurzen Stationen als Lehrer für Latein und Ethik im hessischen Offenbach und in Langen kehrt er zurück nach Dresden und findet eine ganz neue Aufgabe.
Ich habe dann 8 Jahre lang von 2009 bis 2017 gearbeitet als Direktor der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung und habe die weiter aufgebaut. Und in dem Zusammenhang bin ich ja auch sehr stark in diese Debatten um Pegida hineingeraten, weil das schlicht auch einfach unsere Aufgabe war in dieser Institution, den demokratischen Diskurs voranzubringen. Und Pegida hat den demokratischen Diskurs jetzt ab 2014 in einem unglaublichen Maße vergiftet. Das heißt, wir mussten da ran. Ich bin da auch sehr kritisiert worden, das konnte ich zum Teil verstehen, aber zum Teil auch nicht, weil wir, nicht nur ich alleine, sondern das ganze Team ja schlicht unseren Job gemacht haben, als wir versucht haben, eben auch mit den Demonstranten hier in Dresden und anderswo ins Gespräch zu kommen.
2019 zieht Frank Richter als parteiloser Abgeordneter für die SPD in den Sächsischen Landtag ein. Das Priesteramt hatte er lange zuvor aufgegeben, aber Priester bleibt man sein Leben lang, sagt er. Was hat also sein Glaube mit der Politik zu tun?
Ich hatte von Kindheit an in einer kirchlichen, in meinem Falle katholischen Erziehung das Glück, dass christlicher Glaube und politisches Engagement niemals als Gegensätze aufgefasst worden sind, sondern als die zwei Seiten derselben Medaille. Das, was im Inneren ist, muss nach draußen. Das Christentum hat einen Weltauftrag. Christentum ist nicht Politik, Christentum ist aber politisch relevant, weil es die Werte verkörpert, die in der Öffentlichkeit wirksam werden sollen. Das ist mir von vornherein klar gewesen. Außerdem relativiert der christliche Glaube auch jeden politischen Absolutheitsanspruch. Er ist als immer auch ein Stachel im Fleisch der Diktatoren dieser Welt. Und jetzt, da ich nun eher im politischen Bereich tätig bin, merke ich, wie sehr mir mein christlicher Glaube hilft, weil er mir eine seelische Stabilität verleiht. Wer in der Politik seelische Stabilität sucht, wird sie vergeblich suchen. Politik erzeugt keine seelische Stabilität, Politik kostet seelische Stabilität. Also ist es wünschenswert, dass jeder Politiker auch über andere Ressourcen verfügt, als ausschließlich über den politischen Erfolg. Also insofern ist das Wort Jesu, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist, tief eingeprägt in mein Verständnis von der Verhältnisbestimmung zwischen christlichem Glauben und politischem Engagement.
Das war der SPD-Landtagsabgeordnete Frank Richter in Sachsen. Er war vor 30 Jahren katholischer Priester in Dresden und schilderte den Mauerfall aus seiner persönlichen Sicht. Morgen kommt in unseren Glaubensgeschichten zum Mauerfall der evangelische Pfarrer Wolfgang Hochstrate zu Wort, der inoffizieller Mitarbeiter der Stadtsicherheit war. Und das war's für heute mit unserer Sendung aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Mein Name ist Susanne Fritz. Nach den Nachrichten kommt die Sprechstunde. Da geht es bei Martin Winkelheide um die rätselhafte Zuckerkrankheit Diabetes 1, 2 und 3.